Heute haben wir ein Thema, über das zu reden mir nicht leicht fällt. Wir sind immer noch im Galater 5, Vers 22. Wir hatten das letzte Mal die Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Nur in einem Satz nochmal zusammengefasst, Freude hat in der Bibel wenig mit den äußeren Umständen zu tun, vielmehr mit der innewohnenden Hoffnung. Es gab da einen besonderen Vers aus Lukas 10, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das soll der erste Grund der Freude sein. Wir erleben viele Dinge, die uns nicht gerade zur Freude verleiten. Der nächste Begriff in dieser Kette, es sind 9 Begriffe, ist der Friede. Kaum ein anderes Wort ist so stark strapaziert und missbraucht und inflationär behandelt worden. Er hat im menschlichen Sinne nur noch eine nebulöse Bedeutung. Jedermann spricht über ihn, keiner erreicht ihn, und über den Weg, ja wohin eigentlich, streiten, ja bekriegen sich die Menschen schon wieder. Die Geschichte der Menschheit ist nicht durchzogen mit Frieden, sondern mit Krieg. Auch unter uns sitzen hier heute noch einige Menschen, die ein Stück vom letzten Krieg selber noch erlebt haben oder die Zeit kurz danach. Ich habe oft die Gelegenheit, mit alten Menschen zu reden. Niemand kann ermessen, wie viel Leid, Tod, Verlust, Hunger, Not, materielle Zerstörung nur dieser eine Krieg gebracht hat. Wie viele Tränen mögen geweint worden sein? Oder all die anderen Kriege der Geschichte, die ich nicht einmal kenne. Sind wir Menschen denn nicht in der Lage, aus der Geschichte zu lernen? Es gibt eine klare Antwort und die heißt nein. Bietet denn auch die Religion keinen Ausweg? Nein. Viele Kriege waren sogar Glaubenskriege. Auch unsere christlichen Vorfahren bilden da keine Ausnahme. Im Namen des Christentums sind viele schreckliche Dinge getan worden. Und auch das ist nichts Neues. Zur Zeit des Alten Testamentes lesen wir bei Jeremia 6, Verse 13 und 14, denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn, und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Auch daran scheint sich nichts geändert zu haben. So, was ist er denn nun eigentlich, dieser Friede? Ich habe mich diesem Thema mal langsam angenähert. Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen. Es kommt von dem althochdeutschen Wort Friedu, bedeutet Schonung, Freundschaft. Ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, die Abwesenheit von Störung, Beunruhigung oder von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend der Friedfertigkeit. Frieden ist im heutigen Sprachgebrauch der allgemeine Zustand zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten, in dem bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. Wo der Krieg zur Durchsetzung von Politik ausgeschlossen wird. Dann gibt es noch andere Friedensbegriffe im Strafrecht, Landesfriedensbruch, Betriebsfrieden, Hausfrieden. Es gibt noch die Bezeichnung, wenn man etwas einfriedet, baut man einen Zaun drum, ne? In der Sprache der Psychologie und Theologie gibt es den Begriff Seelenfrieden. Diesen sollen Lebende anstreben und Verstorbene sollen ihn auf dem Friedhof oder im Jenseits finden. Ich finde, das sind viele Worte, die es für mich jedenfalls nicht so wirklich greifbar, fassbar machen. Ich habe mich mal im Internet unter den Menschen umgesehen, die sich besonders um Frieden bemühten. es teilweise noch tun und dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden. Der Friedensnobelpreis ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste in der Friedensarbeit. Er wurde vom schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel gestiftet. Seit 1901 wird der jedes Jahr am 10. Dezember zu seinem Todestag verliehen in Oslo. Ich habe mir die Liste mal angeschaut. Da gibt es Menschen, Organisationen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber ich weiß da auch nicht so fürchterlich viel drüber. Aber einige Namen kannte ich doch. Da sind mir Namen begegnet, ich will sie hier nicht nennen, weil das ins Internet kommt, da sind mir Namen begegnet, die mit Frieden nichts zu tun haben, gar nichts. Die immer noch dafür sorgen, dass die Kriege auf dieser Welt nicht aufhören und ich behaupte einmal, dass es niedere Beweggründe sind. Zurzeit, jetzt im Moment, gibt es mehr Kriegsherde auf der Welt, mehr Menschen auf der Flucht, mehr Hunger, mehr Christenverfolgung als jemals zuvor. Wir können also die menschlichen Friedensbemühungen als gescheitert bezeichnen. Aber genug auf andere geschaut. Ich möchte euch mal ein Gedankenspiel, in eine Vorstellung mitnehmen, die wir als Ossis wahrscheinlich gut verstehen können. Die Wessis werden es auch verstehen. Ein Frieden, das Wort, wir bauen einen Zaun, eine Mauer drum. Wir hatten eine Mauer, die DDR. Wir hatten einen Zaun drumherum. Hat uns das Frieden gebracht? Alle, die zurückschauen auf die DDR, wissen, dass es keinen Frieden gebracht hat. Dann stellen wir uns mal vor, wir bauen eine Mauer um Mecklenburg. In Mecklenburg passiert alles 100 Jahre später, hoffen wir jedenfalls. Würde eine Mauer um Mecklenburg etwas bringen? Hätten wir Frieden? Nein, hätten wir nicht. Wir würden Gründe finden, uns zu streiten. Bützow hatte mal eine Mauer, eine Stadtmauer. Einige Reste stehen noch. Meint ihr, als Bützow noch eine komplette Mauer hatte, war hier Frieden in der Stadt? Nein. Selbst wenn wir hier in der Gemeinde sind und wir sind von den Mauern umgeben, haben wir immer Frieden in der Gemeinde? Nein, haben wir nicht. Wenn wir zu Hause sind, in unserem Haus, von unseren Mauern umgeben, haben wir Frieden zu Hause? Nein, haben wir auch nicht. Was soll ich nun tun? Jetzt stehe ich hier und baue um mich selber eine Mauer, wie auch immer sie aussehen mag. Habe ich dann Frieden? Nein, immer noch nicht. Wirklicher Friede kann nicht aus dem Menschen allein kommen. Um das wirklich zu verstehen, müssen wir gedanklich mal ein Stück zurückgehen in der Menschheitsgeschichte. Die ersten beiden Menschen im Ursprung hatten zu Anfang Harmonie untereinander und mit Gott. Dann kam der Ungehorsam, der Sündenfall und sie wurden rausgeworfen aus dem Paradies. Und Kain schlägt seinem Bruder Abel den Schädel ein, der erste Brudermord, der erste Religionskrieg. Und das hat nicht aufgehört. Das zieht sich durch die gesamte Geschichte durch. Friede hat also damit zu tun, ob der Mensch von Gott getrennt ist oder nicht. Das ist eine absolute Wahrheit. Und alles andere ist Augenwischerei. Und mit Gott meine ich nicht irgendeinen Gott. Wir alle wissen, dass es auch andere Glaubensrichtungen gibt, die nicht dem Frieden nachstreben, die nicht eine neue Verbindung zu Gott Vater aufbauen. Ich meine den Gott der Bibel, der uns in Jesus nahegekommen ist. Das unterscheidet das Christentum von jeder anderen Religion der Welt. Je fundamentaler, desto friedlicher. Fundamentalismus wird als böses Wort heute bezeichnet oder gebraucht. Bei Christen ist dem nicht so. Wenn sie auf dem Fundament Christus stehen, wird es immer friedlicher. Gib mir mal ein Taschentuch, bitte. Wir beobachten, dass Menschen, die sich mehr und mehr von Gott, der Bibel und seinen Maßstäben entfernen, der Friede abnimmt und das Chaos zunimmt. Sollen wir als Christen eigentlich um jeden Preis, um einen äußeren Frieden, so Decke drüber ringen? Sollen wir das? Ich habe auch mal ein bisschen in die Bibel geguckt, was die dazu sagt. 2. Korinther 6, 14 bis 17. Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Darum befiehlt Gott, verlasst sie, trennt euch von ihnen. Wie passen Licht und Finsternis zusammen? Ich hörte von Erweckungsbewegungen in Estland, England, Schweden, die einen ganz großen Einfluss auf das menschliche Miteinander hatten. In England, in so einer Bergarbeiterregion, da sind die Kneipen pleite gegangen, weil die Menschen nicht mehr hingegangen sind. Die Frauen wurden nicht mehr verprügelt, sogar die Grubenpferde wurden besser behandelt. In Schweden hat uns ein Einheimischer erzählt, viele Jahre wurden die Häuser nicht abgeschlossen, die Kirchen standen immer offen. Das ist heute nicht mehr so. Und von Estland habe ich das auch gelesen. Da gab es eine lange Phase, über 100 Jahre, wo es praktisch keine Verbrechen gab, weil die Menschen an Jesus geglaubt haben und seine Normen auch angewendet haben. Gott sagt uns im Gegensatz dazu für die Endzeit doch eher negative Dinge voraus. In Matthäus 24 lese ich uns mal ein paar Verse. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Jesus antwortete ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn man das so hört, dann könnte man verzweifeln. Der Friede, nach dem sich eigentlich alle sehen und um den sie kämpfen, den wird es erst unter der Herrschaft Jesu im tausendjährigen Reich geben. Und auch dort erstmal nur befristet. Wirklich endgültigen Frieden finden wir erst im Himmel in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Das heißt aber nicht, na dann ist sowieso alles egal. Wir Christen sind Licht und Salz in dieser Welt. Wir dürfen den Menschen Gottes Licht in ihre Dunkelheit bringen und Salz auf ihr geschundenes Gewissen streuen. Ich möchte euch noch einmal an Stephanus erinnern. Der Bericht dazu steht in Apostelgeschichte 6 und 7. In den Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch nach 7 Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes sind und Weisheit, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann vollen Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parnemas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner und einige von denen aus Sizilien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Da stifteten sie einige Männer an und sprachen, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und traten herzu, ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf. Die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Wir haben ihn sogar sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnung ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf und sahen sein Angesicht wie das eines Engels. In den ersten 50 Versen, die jetzt folgen würden im Kapitel 7, stellt er ihnen die Geschichte Gottes mit seinem Volk vor Augen. Das wäre zu lang, das jetzt zu lesen. Das könnt ihr gerne mal zu Hause tun. Und dann spricht er sehr harte Worte und erleidet menschlich gesehen dafür auch sehr harte Konsequenz. Sein Auftrag, Licht und Salz zu sein und den Frieden, den Gott anbietet, zu verkünden, stößt hier auf taube Ohren. Ja, mehr noch, Ablehnung und offener, mordgieriger Hass. Auch darin hat sich bis heute nichts geändert. Hören wir mal, was er sagt. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und haben sie getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid? Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesu stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten die Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht zu. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für ein Bericht, ne, wenn man sich das vorstellt. Ich stelle jetzt mal eine ganz provokante Frage. Hatte Stephanus Frieden? Eigentlich eine blöde Frage, ne? Der ist gerade gesteinigt worden. Er ist einen sehr, sehr qualvollen Tod gestorben. Und doch sah er den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes. Stephanus hatte keinerlei Zweifel daran, wohin es jetzt für ihn ging. Er hatte Frieden mit Gott. Und selbst im Angesicht des Todes bewirkte der Heilige Geist, dass er noch für seine Peiniger bitten konnte. So wie der Herr Jesus selber am Kreuz von Golgatha. Es ist also wieder mal dieselbe Sache mit diesem Frieden wie auch mit der Freude. Er ist mehr inwendig, nicht abhängig von äußeren Umständen. Was sagt nun Jesus eigentlich selber zu diesem Thema? Matthäus 10, 34 bis 38. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und dass Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. So, das bringt aber unser Gedankengebäude jetzt mächtig durcheinander, ne? Wir werden genötigt, den Begriff Frieden völlig neu zu überdenken. Es geht nicht um den heute so modern gewordenen Toleranzbegriff. Der ist bei näherer Betrachtung totaler Schwachsinn. Stellen wir uns mal eine Gruppe von Menschen vor, egal wo diese Gruppe, Betrieb, Familie, Gemeinde. Und jeder ist ja ein Stückchen Egoist und versucht, seins zu machen und alle anderen müssen tolerant sein. Der Nächste tut es aber auch. Es führt ins Chaos. Wir brauchen Normen und die sind sogar ziemlich eng. Denken wir doch mal dran, wie schnell wir uns selber auf die Füße getreten fühlen, wenn uns jemand auch nur ein bisschen anders behandelt, als wir uns das vorstellen. Frieden ist also kein schwammiger Begriff, wo jeder machen kann, was er will. Frieden misst sich an der Person Jesu. Und mit dem Schwert meint er sein Wort, welches die Menschen scheidet. Der normale Mensch ohne Jesus, also normal in dieser Welt, wird in der Bibel als Feind Gottes bezeichnet. Und Gott selbst stellt uns durch sein Wort vor Augen, wie wir mit ihm Frieden finden können. Durch den stellvertretenden Tod seines Sohnes, mit dem er unsere Schuld vor Gott bezahlt. Wenn wir das von Herzen erbitten und annehmen, dann haben wir Frieden mit Gott. Und je mehr Menschen und umso enger diese Menschen an Gott und an seinen Normen für uns bleiben, dann kann man einen kleinen Vorgeschmack dessen erahnen, was mit Gottes Frieden gemeint ist. Je fundamentaler eine Gemeinde an Jesu Wort ist, desto friedlicher wird es. Sein Geist bewirkt Frieden in uns. Er ist sein Geschenk und das können wir mit unserem Verstand nicht erfassen. In Philipper 4, Vers 7 steht: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das kennen wir als Segensspruch. Der Friede Gottes ist höher als unser Verstand. Wir Menschen können keinen Frieden schaffen. Jetzt vor kurzem, vor 2 Tagen, glaube ich, in der Losung, das lese ich euch nochmal, da habe ich auch mit Erik drüber gesprochen zu Hause, aus Hosea 10, Vers 12, da steht: Flüget ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Es ist eine Aufforderung, uns Gott neu zuzuwenden, solange es Zeit ist. Wenn er kommt und Gerechtigkeit regnen lässt, wie stellen wir uns das vor, wenn Gerechtigkeit regnet? Also ich nehme lieber Erbarmen als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird allen Ungerechten sehr, sehr wehtun und sie werden verbrennen im Zorn Gottes. Amen.